Offenbarung 21. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen und das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher ist, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein.
Ein ganz gesegnetes, aufregendes, spannendes, nicht so langweiliges neues Jahr wünsche ich euch von ganzem Herzen. Schön, dass ihr alle da seid. Die Jahreslosung kommt direkt aus dem Munde Gottes. Ich glaube, das einzige Mal, dass der, der auf dem Thron sitzt, selber spricht. Offenbarung 21,5. Der auf dem Thron saß, der Allmächtige, der Schöpfer und Erhalter des Himmels und der Erde, der unbestreitbar einzig anzubetende Gott, der sagt: Sieh doch, iPhone aus, Smartphone aus, aufgepasst, Ohren auf, sieh doch, ich mache alles neu. Oder er hat es vielleicht so betont: Ich mache alles neu. Oder vielleicht: Ich mache alles neu. Oder: Ich mache alles neu. Oder: Ich mache alles neu. Das war die Predigt. Wir gehen weiter. Im Vertrauen auf Jesus durchstarten in dieses schon angebrochene Jahr, das wäre es doch. Im Vertrauen auf ihn voller Zuversicht und Hoffnung, die brauchen wir ganz bestimmt. Und dann steht am Ende, da traust du es zu, dass Jesus in deinem Leben etwas ganz Neues machen wird, in diesem neu begonnenen Jahr 2026. Wo klemmt es gerade bei dir? Wo gibt es Schwierigkeiten? Wo gibt es Baustellen? Wo gibt es Tabuthemen? Wo gibt es Dinge, an die du dich nicht rantraust, getraut hast, wo du Hilfe brauchst? Und dann kommt Jesus und sagt, zusammen mit seinem Vater, zusammen mit dem Heiligen Geist: Hör zu, hör genau zu, merke auf, siehe, ich mache alles neu. Eine Jahreslosung. Eine Jahreslosung ist ein Bibelvers, den Christinnen und Christen im deutschsprachigen Raum als stärkenden Begleiter durch das Jahr erleben können. Der Herausgeber der Jahreslosung ist die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, ÖAG. Die geben jedes Jahr auch super Bibellesepläne raus. Und innerhalb dieser Bibellesepläne für das laufende Jahr, für das jeweilige Jahr, suchen Sie so ein Motto des Jahres, so ein Begleitvers voraus. Da gibt es 23 Mitglieder vom katholischen Bibelwerk über den CVJM-Gesamtverband, über Freikirchen, über Bibellesebund. Die tun sich zusammen und machen das immer 3 Jahre im Voraus. Die beten drüber, hoffentlich, ja, und treffen sich ein-, zweimal. Dann bringt jedes Mitglied 2, 3 Bibelverse aus diesem jeweiligen Stoff des Bibelleseplans mit. Und dann wird zusammengeworfen und diskutiert und geguckt, was könnte es denn sein. Für 2027 steht es schon fest, Jesaja 41,10, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Für 28 verrate ich nicht, steht auch schon fest. Erfunden wurde das von einem schwäbischen Pfarrer und Autor Otto Riedmüller. Jegliche Verwandtschaft mit meiner Frau, die auch Riedmüller heißt, wäre zufällig. Er wollte 1930, den markigen Sprüchen des aufkommenden NSDAP-Regimes etwas entgegensetzen. Einen Gegenwert, etwas Ermutigendes, etwas Hoffnungsvolles. Wie gut. Diese Gedanken aus Offenbarung 21, die zur Jahreslosung führen, die findet man schon vor 2750 Jahren im Buch Jesaja. Jesaja 43, 14, 21, mal kurz zuhören. So spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels, fokussiert damals ganz stark auf sein Volk. Um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und habe die Riegel eures Gefängnisses zerbrochen und zur Klage wird der Jubel der Chaldäer. Vers 15, ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer König. So spricht der Herr, der im Meer einen Weg und den starken Wassern Bahn macht, der ausziehen lässt Wagen, Rosse und Macht und Heer. Da liegen sie, stehen nicht wieder auf, sind verglüht wie ein Docht, erloschen. Ägypten, Auszug. Jetzt Vers 18, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Jetzt kommt's, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruf verkündigen. Ein ganz lange gehegter Plan. Ich will ein Neues schaffen. 12 Kapitel später, Jesaja 65. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der Vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll ihm nicht mehr hören, die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Vor 2750 Jahren, von alters her, in Gottes Gedanken, in Gottes Herzen, er will Neues schaffen für sein Volk. Und das wird ausgeweitet, wir werden es nachher noch lesen oder wir haben es ja schon gehört, die Völker der Welt kommen. Nicht mehr nur Israel sollen in das himmlische Jerusalem kommen, sondern alle Völker, sollen kommen. In der Version Hoffnung für alle heißt es, Offenbarung 21, 1, Vers 8, dann sah ich Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus, hatte vorher schon seinen Herrn begrüßt, Offenbarung 1, er sah Jesus, Offenbarung 21, 1, Vers 8, jetzt im Thronsaal, Offenbarung 4, Vers 5, auch im Thronsaal. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen, auch das Meer war nicht mehr, das Meer wird nicht mehr gebraucht werden, wird nicht mehr da sein. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Wow! Er wird bei ihnen wohnen, sie werden seine Völker sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Gott kommt und wird mit Jesus seine Stadt beleben, erleuchten. Und es wird keinen Tempel mehr gebraucht. Jesus, Gott selber, wird Tempel sein. Vers 4, einer meiner Lieblingsverse. Jutta Kneusels hatten wir vor vielen Jahren besucht, kurz vor ihrem Heimgang in den Himmel. Da lag sie in Huxhol, in einem Altenheim. Und wir sprachen darüber, ich habe ihr diesen Vers vorgelesen und ich brauchte ihn gar nicht vorlesen. Sie sprach ihn in aller Schwachheit, aber voller Glauben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und jetzt die Losung. Der auf dem Thron saß, sagte, Gott selber, der Allmächtige, ergreift das Wort. Macht das was mit uns? Gibt es Gänsehaut? Sieh doch. Sieh doch, ich mache alles neu. Und dann fordert er Johannes auf. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Könnt ihr euch das vorstellen? Der allmächtige Gott sagt zu diesem Lieblingsjünger von Jesus, schreib auf, was ich dir sage. Und er hat es ja gemacht. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen, Vers 6. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel. Ich bin das Alpha und das Omega. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Klingt nach Johannes 4, ne? Und nach Matthäus 7. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke Wasser des Lebens umsonst. Bist du am Leben mit Gott? Bist du dran? Hast du Kraft? Hast du Hoffnung? Bist du durstig? Wo gehst du hin, um deinen Durst zu stillen? Hier ist die Zieladresse. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Oh, da ist was zu erwarten, da erwartet Gott was von uns. Wer durchhält oder wer überwindet oder wer siegreich ist, wer den Kampf besteht, das sind die verschiedenen Übersetzungen, der wird und den Sieg erringt, der wird das alles besitzen. Ich werde sein Gott sein. Feste Zusage vom Allmächtigen. Und er wird mein Kind sein oder ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein oder sie wird mir Tochter sein. Ich werde sein Gott sein, sie wird meine Tochter sein. Was für eine Zusage. Und es lohnt sich, durchzuhalten. Denn Vers 8, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Da wird es dann sehr realistisch. Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugnen und mir den Rücken gekehrt haben, die ein Leben führen, das ich verabscheue, den Mördern und denen, die sexuell unmoralisch leben, allen, die Zauberei treiben, Götzen anbeten, den Lügnern und Betrügern, sie alle werden in den See aus brennendem Schwefel geworfen. Das ist der zweite ewige Tod. Boah, das ist aber altes Jahrhundert, das ist ja Mittelalter. Ist das wahr? Können wir Gott glauben? Es ist hohe Zeit, dass wir Menschen gewinnen, dazu gewinnen, die von dieser Sache keine Ahnung haben. Wir können beten für unsere Alpha-Kurse, wir fangen aber früher an. Vielleicht könnten wir das machen, dass wir sagen, Herr, schenk uns einen Menschen heute aufs Herz, aus meinem Netzwerk, aus meiner Nachbarschaft, aus meinem Bekanntenkreis, Arbeitskollegenkreis, einen Menschen für dieses Jahr. Für den will ich da sein. Für den möchte ich beten. Den möchte ich gewinnen. Den möchte ich zu mir nach Hause einladen. Mit dem möchte ich Gemeinschaft haben. Mit dem möchte ich mittelfristig hier in die Gemeinde kommen. Den möchte ich einladen zum Alpha-Kurs oder ich gehe zusammen mit ihm in einen Alpha-Kurs. Ich möchte dass ein Mensch aus meiner direkten Umgebung zum Glauben findet. Verwandtschaft, Kollegenschaft, whatever. Traust du das Gott zu, dass er dich fähig macht, dass er dich willig macht? Das heißt, da kannst du selber mitarbeiten, dass er etwas tun will 2026 in deinem Leben. Zur Stärkung deiner Beziehung zu Gott. Wenn wir uns um Menschen bemühen, mit Menschen ins Gespräch kommen, sind wir selber gefordert, clean zu sein, klar zu sein mit Gott, nicht auf irgendwelchen Nebengleisen unterwegs zu sein, sondern voller Empfang auf die Kraft Gottes, auf das Hören Gottes. Was wäre das? Wollen wir das versuchen? Es fängt bei uns an, in meinem Herzen. Wir leben in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist. Gestern haben die USA Venezuela sich unter den Nagel gerissen. Aus Moskau war zu hören, das macht man aber nicht. Das tut man aber nicht. Wir leben in einer Welt voller Krisen, Kriege, Katastrophen, Hunger, Flüchtlingsnot. Und mitten hinein in diese Not zu uns, die wir es recht gut haben noch, kommt diese Jahreslosung. Siehe, ich mache alles neu. In der Zukunft, klar, aber auch schon jetzt. Und das Hören auf dieses Gotteswort, das könnte uns zusammenbringen, das könnte uns zusammenbinden, auch als Gemeinde. Was könnte passieren? Was für eine Power könnte hier in dieser Gemeinde sein, wenn jeder von uns sagt, ja, da bin ich dabei, da bin ich mit im Boot. Herr, gebrauche mich. Die Offenbarung des Johannes, etwa 95, Ende 90 nach Christus geschrieben, die erlebt Nachfolger und Nachfolgerinnen in einem Riesenschrecken. Die römischen Kaiser machen Dampf, machen Druck, verfolgen. Es gibt den Kaiser, Domitian hieß der, glaube ich, der damals mit brutaler Gewalt herrschte, einer der Nachfolger von Nero, der da 68 unterwegs war. Und das war, da ging es ums Leben. Und in das Geschehen hinein sagt der Allmächtige, Gewalt und Unrecht werden nicht das letzte Wort haben. Die Kaiser in Rom, die Mächtigen dieser Welt werden fallen. Gustav Heinemann, einer unserer ersten Bundespräsidenten, sagte mal, die Mächtigen dieser Welt gehen, aber Jesus kommt. Hat er sogar mal im Bundestag gesagt oder irgendeine Rede. Die Mächtigen dieser Welt werden verschwinden, aber Gott kommt in der Gestalt von Jesus Christus. Er ist der Herr der Welt. Die Offenbarung will Menschen damals und uns heute Mut und Hoffnung machen, will uns Halt geben in dieser Welt, die aus den Fugen geraten zu sein scheint. Hoffnungsbilder der Offenbarung: Christus, das siegreiche Lamm, der siegreiche Reiter, mit seinen Heerscharen wird er kommen. Lest das mal, Offenbarung 19, 20. Das ist unglaublich. Die Schar der Erlösten in der himmlischen Welt. Wunderbare Bilder sind das. Blicke aus einer anderen Welt und auch in eine andere Welt. Und davor schrecklichste Bilder. Schalengerichte, Zornesgerichte, Siegelgerichte. Gott lässt die Menschen die Konsequenzen ihrer Ablehnung spüren. Die Welt mit ihrer Gewalt, mit ihren Seuchen, mit ihren Naturkatastrophen, davon hören wir jeden Tag und das macht uns Angst. Das macht mir zunehmend Angst, wie es meine Frau eben schon erwähnt hat. Ich hatte einen Neffen, das ist schon viele Jahre her, der war noch Schüler, 12 Jahre alt, der stieg aus dem Bus bei uns im Dorf, Holzhausen-Sülbach, bei Herford-Bielefeld war das. Und er machte den Fehler damals, er ging aus der Tür des Busses raus und ging vorne am Bus vorbei. Und da kam ein Auto und er fasste ihn Und er bekam eine Brandwunde hier. Nur hier zum Glück. Er kam in das Spezialkrankenhaus nach Ludwigshafen. Dort wurde ihm geholfen. Bis heute, er ist heute auch schon Mitte 50, hat er diese Narbe. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da junge Menschen sind, die 30-40% ihrer Hautfläche nicht mehr haben, dann wird mir anders. Angst kennen wir alle schon früh, Angst vor Hunger, Angst vor Liebesentzug, Angst vor dem Tod. Wer hat Angst vor dem Tod? Darf ich mal fragen? Entschuldigung, dass ich so frage. Einer ist ehrlich. Okay, danke. Wir haben das. Und jetzt kommt jemand, der sagt, du lebst ewig, du darfst in Ewigkeit bei mir sein. Die Sache mit dem Sterben ist eine Geschichte. Ich bin jetzt 71 Jahre, das meiste meines Lebens ist gelaufen. Aber es gibt auch junge Menschen, die sterben. Die Fahrradfahrerin, die von der wir das Fahrrad sehen, am Berliner Ring rechts, wenn man Richtung Obi fährt, die Julia, die in jungen Jahren fröhlich unterwegs war, eines Freitags, um ihr Zeugnis von der Schule abzuholen, die dann erfasst worden ist, fürchterlich gestürzt ist und daran verstorben ist. Julia, ein blendend tolles, aufgewecktes, junges Menschenkind, hat in jungen Jahren ihr Leben verloren. Angst. Angst kann zur Grundmelodie auch unserer Gesellschaft werden. Die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum hat dieses Phänomen mal untersucht mit der Angst. Sie sammelt Beobachtungen unserer Zeit, die Grund zur Sorge sein können. Jetzt kommen die Beobachtungen. Ausgrenzung von Minderheiten, Zerstörung aus Wut, Leugnung von Fakten, Hass, der zur Gewalt führt, all das höhlt eine demokratische Gesellschaft nach und nach aus. Für ein faires, demokratisches Miteinander, so Nussbaum, braucht es stattdessen Liebe zum Guten, Hoffnung auf die Zukunft, Entschlossenheit, die zerstörerischen Kräfte des Hasses zu bekämpfen, die allesamt durch Angst genährt werden. Nochmal, wir brauchen Liebe zum Guten, Hoffnung auf die Zukunft, Entschlossenheit, die zerstörerischen Kräfte des Hasses zu bekämpfen, die allesamt immer durch Angst genährt werden. Die Offenbarung gibt uns teil an einer Vision der Hoffnung. Sie schreibt uns ins Stammbuch, lasst euren Blick nicht von der Gegenwart fesseln. Die Gegenwart ist nicht die ganze Wahrheit. Lasst dir die Augen öffnen und weitersehen. Und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, die heilige Stadt, das neue Jerusalem, Offenbarung 21, 1 und 2. Diese Vision der Hoffnung übersteigt unser Denkvermögen. Nicht ohne Grund. Denn in ihrem Mittelpunkt steht eben nicht das himmlische Jerusalem, so prachtvoll es sein wird, sondern Gott, der Allmächtige selbst. Mittelpunkt, Dreh- und Angelpunkt, Anfang und Ende ist und bleibt Gott selbst, der sich uns in Christus vorgestellt hat und der auf dem Thron saß und sagte, siehe, ich mache alles neu. Neu, das ist nicht die Neuauflage des Alten, es ist die Neuschöpfung aus und in Gott selbst. Und damit ist Gott mit seiner Schöpfung und Liebe am Ziel. Deshalb hofft der Glaube nicht auf irgendetwas, sondern Gott selbst ist unsere Hoffnung. Hast du Hoffnung? Oder bist du am Ende? Fokussier dich wieder ganz neu auf den Allmächtigen. Und weder am Anfang noch am Ende will Gott ohne seine Geschöpfe sein. Er wird bei ihnen wohnen. Das war schon immer so. Ich will euer Gott sein. Was braucht ihr einen König? Hat er schon sein Volk Israel gefragt. Ich bin doch euer Gott. Ich habe euch doch lieb. Ich habe euch doch geschaffen. Er will nicht ohne dich und ohne mich sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Jetzt wird das geöffnet, nicht nur sein Volk, sondern alle Völker sind bei ihm im Fokus. Deshalb gilt das für jeden und jede von uns. Siehe, ich mache alles neu. Aber ist das nicht eine Illusion? Ist das nicht ein Vertrösten auf das Jenseits? Was unterscheidet eigentlich die Illusion von der Hoffnung? Ich denke das. Die Illusion verkennt die Wirklichkeit. Sie biegt sich die Wirklichkeit so zurecht, wie man sie sich wünscht. Populisten sind deshalb so gefährlich, weil sie mit der Illusion arbeiten. Sie verdrehen die Wirklichkeit. Alternative Fakten heißt das heute. Anders die Hoffnung. Die Hoffnung verdreht die Wirklichkeit nicht. Es ist genau umgekehrt. Hoffnung hilft, die Wirklichkeit zu erkennen. Mehr noch, wer hofft, schätzt die Wirklichkeit besser ein als ein Mensch ohne Hoffnung. Angst verschließt die Augen. Hoffnung lässt dagegen hinschauen. Und so hat die Hoffnung auch einen Auftrag. Denn dass Gott am Ende alles neu machen wird, heißt ja nicht, dass bei uns alles beim Alten bleiben soll. Was ist bei dir an Altlasten vom letzten Jahr mit rübergelangt? Was sind die unerledigten Dinge, von denen du weißt, da müsste ich mal dran? Da habe ich noch die ein oder andere Leiche im Keller. Da ist noch etwas, was zu klären, was zu bearbeiten ist, wo Vergebung nötig ist oder wo ich jemand anderen um Vergebung bitten sollte. Klären, Frieden machen. Hoffnung lenkt unseren Blick auf Gott. Er will uns helfen. Er hat sich uns in Liebe zugewandt und mit ihm haben wir Zukunft und Hoffnung. Hoffnung statt Zukunftsangst, denn die Dinge der Welt, ihre Ängste und Sorgen haben nur das vorletzte Wort. Das erste und das letzte Wort hat der, dessen Zukunft das Buch der Offenbarung zeigt. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Worüber hast du geweint im letzten Jahr? Es ist so gut zu weinen und seine Gefühle rauszulassen. Und jetzt kommt Gott, der Allmächtige, der es sich nicht nehmen lassen will. Psalm 56 heißt es, unsere Tränen sind alle in einen Krug gesammelt. Nicht eine Träne ist verloren. Alles ist wichtig. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wir können zusammenwachsen zu einer Gemeinschaft der Hoffnung. Gemeinsam hoffen wir gegen die Angst. Gemeinsam beten wir für Frieden und das Ende der Gewalt. Gemeinsam vertrauen wir in einer lieblosen Welt auf Gottes Liebe. Denn wir hören miteinander auf die Worte dessen, der Anfang ist und Ende uns zuruft. Siehe, ich mache alles neu. Es hat schon begonnen. Wofür können wir dankbar sein im vergangenen Jahr? Was ist gut gelaufen? Da war ein Weihnachtsmusical, Weihnachten neu erleben. Wer hat davon gehört? In der DM-Arena in Karlsruhe, 10 Vorstellungen, ich glaube, sie haben 80.000 oder 90.000 Menschen erreicht. Das dürft ihr nicht verpassen, das nächste Jahr. Achso, nächstes Jahr fällt es aus, alle 2 Jahre gibt es das. Von unserer Gemeinde waren die Drochner-Mädels mit dabei. Silvia Drochner und Nele haben Backstage geholfen und Maylin war auf der Bühne. Und da stand was zu reparieren ist, das sollte man reparieren. Darum ging es dann. Ganz stark. Udo Lindenberg singt, ein Herz kann man nicht reparieren. Da hat er Unrecht. Gott repariert auch unser Herz nicht, sondern er tauscht es aus. Er ist für Transplantation. Er sagt, ich will dein steinernes Herz rausnehmen und dir ein fleischernes Herz geben. Das betrifft jetzt die Blutpumpe. Herz meint aber Seele. Mein innerstes Zentrum des Denkens, des Fühlens, des Entscheidens und des Handelns. Das will Gott erneuern. Wenn du am Ende deines Lebens bist, so wie ich, kommt das öfter mal vor, dass man sagt, so, was bleibt noch? Was ist noch zu tun, sofern man sich noch regen kann? Wenn du einen Ehepartner hast, dann danke Gott jeden Tag dafür. Sag ihm das. Ich bin dankbar, dass ich dich habe, dass du mit mir unterwegs bist. Wenn du Single bist, dann danke Gott auch dafür und sag so, ich bin mehr Zeit für Gott, für Jesus, für meine Mitmenschen, muss mich nicht mehr nach so vielen richten, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ein dankbares Herz ist einer der Schlüssel für ein funktionierendes, gesegnetes, segensreiches Leben. Was beherrscht dein Denken? Bist du einer, der dankbar ist? Bist du eine, die dankbar ist? Bist du jemand, der sich mitfreuen kann über die Erfolge eines anderen? Oder ist Neid oder anderes Negatives in dir am Herrschen? Darum ist es gut, das auszutauschen. Wir sind dankbar für alle Gespräche, für alle Hilfsmaßnahmen, die hier in der Gemeinde gelaufen sind. So viele Gespräche, so viele hilfreiche Unterstützungen. In den Hauskreisen, in den Kleingruppen und auch zwischen Tür und Angel. Für viele, die hier hinter den Kulissen arbeiten und die mitwirken, dass diese Gemeinde am Laufen ist. Immer wieder hören wir auch von Kraftwirkungen Gottes bei Eva und Jerome Rasaya, die seit 7 oder 8 Jahren in Trincomalee in Sri Lanka eine Basis für Jugend mit einer Mission unterhalten. Sie treffen sich regelmäßig zum Fasten und Beten, etwas, worüber wir als Gemeinde vielleicht auch mal nachdenken müssten, und haben seit August jeden Mittwochabend Bibelabende und Segensgebetsabende, wo sie für Menschen beten. Und es passiert, dass Menschen dort gesund werden. Menschen, die alkoholabhängig sind, Menschen, die okkult belastet sind, Menschen, die körperlich nicht mehr in der Lage sind zu laufen, Menschen, die psychisch eingeschränkt sind. Gott schenkt dort Kraftwirkung, die wir hier gar nicht mehr so kennen. Er ist derselbe Gott in Sri Lanka, wie er auch bei uns ist. Und Menschen werden frei. Und jetzt vor kurzem haben sie zum ersten Mal Weihnachten gefeiert mit einer ganzen Menge von diesen ehemaligen Buddhisten oder Atheisten, die noch nie Weihnachten gefeiert haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Und das war ein starkes, starkes Erleben. Da kommt Freude auf. Wo brauchst du konkret Hilfe in deinem Leben jetzt, heute? Geh nicht raus. Wir beten nachher gerne für euch. Geh nicht raus, bevor du das nicht mit jemandem kurz besprochen hast. Komm hier nach vorne, wir sprechen mit dir, wenn du magst. Wir beten mit dir, wenn du magst. Und geben dir Hilfen, wenn du brauchst, wenn du es brauchst. Wir müssen es aber wissen. Traust du Jesus 2026 etwas Neues jetzt zu, etwas Neues in deinem Leben zu bewirken? Traust du ihm das zu? Wofür möchtest du beten? Wo brauchst du Hilfe? Wo möchtest du Begleitung haben? Wo können wir dir helfen und beistehen? Bitte nachdenken, überlegen. Geh nicht raus, wenn du was auf dem Herzen hast. Geh nicht nach Hause, ohne dass du mit jemandem deines Vertrauens darüber gesprochen hast, zumindest gesagt hast, ich brauche hier Hilfe und Gebet. Wie kann Gemeinde dabei helfen? Gemeinde ist das ideale Setting von Gott, das Beste, was es gibt für Menschen in dieser Welt. Eine Basisstation, eine Tankstelle, eine Ermutigungsstelle, eine Herausforderungsstelle, komm hier in die Gemeinde, such dir eine Kleingruppe, komm regelmäßig mit deinen Kindern, dass sie Freundschaften hier schließen, dass sie merken, hier ist Gott am Wirken, dass sie Freunde finden. Zuversicht und Hoffnung für das neue Jahr, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Eine Geschichte kommt noch zum Schluss, ich suche sie gerade. Eine Geschichte aus dem Alpha-Kurs, genau das ist Bibel in einem Jahr, Bible in one year, lese ich regelmäßig, kommt von Nicky Gamble, dem Erfinder, nein, dem Weiterentwickler eines bestehenden Alpha-Kurses, der jetzt auch in Rente ist, anglikanischer Priester. Und er schreibt Folgendes. Im Juli 1999 sprach Ralph Crathorn in unserer Gemeinde über den Tod seiner 8-jährigen Tochter, die kurz zuvor an einem Hirntumor gestorben war. Er sagte, ich erinnere mich noch gut daran, als ich Sascha im Krankenhaus besucht habe. Auf der Fahrt im Taxi überlegte und betete ich verzweifelt, was Gott wohl wollte, dass ich zu ihr sagte. Mir kam nur ein Wort in den Sinn, Hoffnung. In seinem Vortrag sagte Ralph, dieses eine Wort explodierte förmlich in meinem Geist. Es war, als sähe ich zum ersten Mal in ganzer Fülle, was Gott mit Leben, mit Hoffnung meint. Es ist kein, ich hoffe, dass dies oder jenes passiert oder wahrscheinlich kommt es doch anders. Es ist die sichere, zuversichtliche, gewisse Hoffnung, für die Gott uns geschaffen hat. Wir hoffen nicht auf ein bestimmtes Ergebnis, sondern wir hoffen auf den Herrn. Auch Sascha hielt fest an der Hoffnung, vielleicht nicht auf Heilung, wobei das auch dazu gehörte, sondern eine tiefere Hoffnung. An der Hoffnung, die der Gewissheit entspringt, in der Hand eines liebenden Gottes zu sein. In den letzten Wochen ihres Lebens verlor sie ihr Augenlicht. Ralph erzählte, ich erinnere mich, dass ich neben ihr im Bett lag und sie fragte, Sascha, siehst du manchmal Engel? Sie war schon ziemlich schwach und antwortete nur, nein, Papa. Ich war ein bisschen enttäuscht, entschloss mich aber weiter zu fragen, siehst du manchmal Jesus? Selbstverständlich sehe ich ihn. Er hält meine Hand. Der Traum, dass sie geheilt werden würde, zerbarst. Aber wir sind nicht enttäuscht von Gott, spricht Ralph weiter. Er hat sich nicht verändert. Er gießt seine Liebe nach wie vor in unsere Herzen aus. Wir verstehen nicht, warum sie so früh sterben musste. Das werden wir wohl nie wirklich. Eines Tages werden wir es wissen. Das sind die grundlegenden Prinzipien eines Lebens mit Hoffnung. Vater im Himmel, da gibt es starke Begrenzungen bei uns zu verstehen, nachzuvollziehen, wer du bist, wie du handelst. Danke, dass du uns da nie alleine drin lässt. Wir danken dir für Menschen, die uns das vorgelebt haben, lebendige Hoffnung in dir zu haben. Danke, dass du uns hilfst, in Hoffnung und Zuversicht bei dir zu bleiben und in deiner Gegenwart zu leben. Danke, dass du jeden Einzelnen hier in diesem Raum jetzt berührst, tief im Herzen, tröstest, segnest und herausforderst. Herr, wir stehen dir zur Verfügung und möchten Segensträger sein in diesem neuen Jahr. Wir möchten Hoffnungsträger sein für Menschen, die Hoffnung brauchen. Wir möchten Menschen zu dir bringen. Danke, dass du uns segnest und dass du hier mitten unter uns bist. Du hast es verheißen. Wir beten dich darüber an. Amen.